Detektor FM, Schlussstrich.
Eigentlich fängt die Sendung damit schon falsch an, weil dieser Doppelstrich eben, ja, das ist ja eigentlich schon das Zeichen für den Schlussstrich, den wir jetzt in der Sendung eigentlich erst ziehen wollen.
Man hat mir Profis versprochen hier. Ich, nee.
Und jetzt bist du mit uns beiden hier drin.
Ja. Ist die erste Sendung. Verzeihen wir es uns. Herzlich willkommen beim Schlussstrich auf Detektor FM. In dieser Sendung soll ein Schlussstrich gezogen werden, und zwar unter den vergangenen Monat, den Monat April. Dazu nehmen wir uns die Themen der letzten 4 Wochen vor und schauen, was ist denn hängen geblieben, was war wirklich wichtig und was halten wir davon. Wir, das sind
Julian Bremer,
Florian Leuer
und Jan Polay. Mit uns beginnt eine neue Sendung und eine Reihe von älteren Sendungen, die hörte auf in der ersten Aprilwoche. Und darum geht's jetzt.
Kalenderwoche 14, 31. März bis 6. April.
Die Kalenderwoche 14 stand unter dem Motto Fernsehen, das zu Ende geht. Da war zuerst am 1. April das Finale von How I Met Your Mother, das in den USA zu Ende ging. Dann hat kurz danach David Letterman sein Ende angekündigt. Und am Samstag fiel dann im deutschen Fernsehen dieser folgenschwere Satz.
Wir sehen uns wieder am 4. Oktober mit den letzten 3 Ausgaben von Wetten, dass. Das war's. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön. Tschüss.
Wow.
Ja, wer von euch hat schon eine Petition gestartet, damit Wetten, dass weitergeht?
Also ich muss sagen, an mir ist das ein bisschen tatsächlich vorbeigegangen.
Du hast keine Petition gestartet?
Nein, die Petition ist nicht an mir vorbeigegangen, aber so dieses Ende von Wetten, dass ich... Es war abzusehen und ich finde das jetzt auch nicht so tragisch.
Es war abzusehen, weil es halt schon immer lange diskutiert wurde, genau, ob es denn jetzt vorbeigehen würde, ja.
Genau.
Und du findest es nicht tragisch?
Nein, weil die Zeiten ändern sich halt, wie man so schön sagt. Und ich finde einfach, die Sendung ist einfach von der Zeit überholt worden. Und ich habe es aber auch gar nicht mehr so verfolgt, muss ich sagen.
Du hast eh schon nicht mehr geguckt.
Genau. Ja, das ist eigentlich die Hauptaussage, weil die Sendung hat mich seit jeher nicht so gepackt, wie das viele andere getan, wie es bei vielen anderen gewesen ist. Und deswegen ging das dann so ein bisschen tatsächlich an mir vorbei.
Wie war es bei dir, Flo?
Also ich muss sagen, ich habe es mitbekommen und das war relativ interessant. Ich saß gerade mit meiner WG abends zusammen und ich habe dann über den Live-Ticker von Spiegel Online und Süddeutsche.de relativ zeitgleich so eine Eilmeldung bekommen. Und
wow.
Da war dann halt, wow, Wetten, dass geht zu Ende. Markus Lanz hat es verkündet und da ist mir erstmal bewusst geworden, was wirklich diese Sendung für eine Relevanz in der deutschen Medienlandschaft gehabt hat. Dass diese Nachricht über einen Live-Ticker und über eine Eilmeldung verteilt wird.
Aber das Problem ist, glaube ich, dass sie nur noch in der Medienlandschaft so eine wirkliche Relevanz hat, weil die einzuschätzen wissen, was da eigentlich gerade zu Ende geht.
Das war halt, wenn ich da noch mal kurz ins Wort brechen darf, das war halt wirklich so noch eine der Institutionen im deutschen Fernsehen, ja, die dann immer noch so als letzte Festung gehalten wurde und die ist jetzt so tatsächlich gefallen und mal gucken, ob da, was da jetzt kommt.
Aber warum wirklich im Präteritum reden? Also natürlich, die letzte Sendung hatte jetzt unterhalb von 7 Millionen Zuschauern, aber das sind in meinen Augen immer noch Einschaltquoten, wo andere Sendungen von träumen können. Und natürlich, diese 12 Millionen, die damals mal erreicht haben, das ist schon lange her. Aber nur weil es jetzt weniger als 7 Millionen sind, ist das für mich noch kein Grund gewesen, das einzustampfen. Das Sendungskonzept hätte natürlich überdacht werden müssen. Aber ich fand diese Begründung, es werden immer weniger Zuschauer, das fand ich nicht gerechtfertigt, weil 6,8 Millionen sind immer noch extrem viele.
Ja, was ich aber auch ein bisschen vermisst habe, war, also ich habe ja gesagt, zuvor ging How I Met Your Mother zu Ende, war bei mir auf Facebook die Timeline voll mit schade, ist vorbei, so ist so alles doof und so. Bei Wetten, dass nicht ein einziger Post auf Facebook, also die Leute waren nicht mehr wirklich so dran irgendwie. Und der Programmdirektor Norbert Himmler vom ZDF, der hat die Schuld auch bei den Zuschauern gesucht.
Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Sehgewohnheiten auf dem Fernsehmarkt verändert haben. Das trifft viele Shows und viele Sender, aber ganz besonders einen Klassiker wie Wetten, dass.
Und ich fand die Argumentation ein wenig falsch. Also du, Flo, du hast es auch schon angesprochen, da wurden einfach Veränderungen verschlafen. Also man hätte die Sendung modernisieren müssen und nicht nur einfach den Moderator austauschen müssen, zwangsweise, weil Gottschalk aufgehört hat, sondern auch das Konzept eigentlich viel mehr anpassen müssen an die heutigen Sehgewohnheiten. Ist schon irgendwo richtig, aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter.
Da hatte sich ja das ZDF eigentlich auch dahinter gestellt und hatte gesagt, als Markus Lanz angefangen hat, wir haben das Sendungskonzept jetzt in die heutige Zeit gehoben. meinen Augen hatten sie das nicht. Also das waren zu wenig, zu kleine Veränderungen. Also nur weil sie jetzt eine drehbare Bühne haben, ist das für mich jetzt nicht jung und spricht ein anderes Publikum an. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Sendung immer noch eine Relevanz heute besitzen könnte. Denn diese großen Samstagabendshows, die wirklich Unterhaltungsshows sind, das findest du heutzutage nicht mehr. Und ich persönlich bin auch der Meinung, Wetten, das wird jetzt im Oktober dann auslaufen. Und in spätestens 3 Jahren sehen wir die Sendung wieder.
Mit wem als Moderator?
Das ist schwierig. wenn das ZDF mutig ist, wird es ein Junge.
Ist es nicht.
Da, komm, jetzt müssen wir aber mal, wenn. Wenn es mutig ist, dann werden es jüngere Moderatoren, vielleicht sogar 2, keine Ahnung. Ich bin immer noch der Meinung, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Joko und Klaas werden könnten.
Ich nicht. Ich auch nicht.
Aber auf jeden Fall müssen sie einen aussagekräftigen Moderator finden, der halt auch wirklich mal eine komplett andere Richtung einschlägt, als das jetzt Markus Lanz oder Thomas Gottschalk getan haben.
Ich hätte meinen Favoriten nach der Gottschalk-Ära wäre tatsächlich Götz Alsmann gewesen. Den fand ich super, also den finde ich bei Zimmerfrei immer super, finde ich, ist ein super Entertainer. Ich glaube, dass der nochmal dann einen ganz anderen Touch reinbringen kann und da wesentlich mehr Unterhaltung mit in die Show bringt.
Der ist aber recht anstrengend, der Mann. Also der ist immer so ein bisschen drüber, ne? Also ich glaube,
an dem
scheiden sich die Geister so stark, dass er, glaube ich, zu aneckend. Also ich finde, Lanz ist genau das Gegenteil, der ist halt glatt.
Ja.
Mit dem haben alle nicht so wirklich ein Problem, aber niemand findet noch wirklich geil. Während Götz Alsmann eher so ist, also den finden ein paar richtig gut. Ich finde den teilweise auch ganz gut. Aber ich glaube, also meine Mama würde, glaube ich, sofort wegschalten, weil sie sagen würde, er ist ja schrecklich, der Mann.
Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, eigentlich wäre es auch schön, wenn die in 3 Jahren nochmal den Harald Schmidt zurückholen würden, der denn wenn das machen würde, oder?
Aber auch wieder nur, wie verstehen Sie Spaß, nur so 5 Sendungen und dann direkt irgendwie in die Grube fahren.
Mit Herbert Feuerstein.
Ja. Fakt ist aber, darüber reden wir ja gerade, dass sich irgendwas ändern muss und es hat sich viel zu wenig geändert. Und der Meinung ist übrigens auch Oliver Kalkofe.
Wären Sie mit uns zusammen in Ihrer Entwicklung stehen geblieben oder gar eine Rolle rückwärts gekullert, wir hätten noch viele schöne Jahre des unterhaltsamen Stillstands gemeinsam zelebrieren können.
Genau, also denn Fakt ist ja, es hat sich was geändert, es hat sich so einiges geändert. Es gibt dieses, was Flo schon angedeutet hat, dieses Samstagabendgefühl, dieses Lagerfeuer, alle gucken jetzt ein Ding, gibt es immer weniger. Es war bei Wetten, das noch so ein bisschen, also es gab halt diese 7 Millionen, was ich auch eine extrem hohe Quote fand, aber was sich nun mal im Fernsehen jetzt inzwischen entwickelt hat, ist diese, was man so Fragmentierung nennt. Also es gibt, jeder hat so seinen eigenen Interessensbereich und interessiert sich für speziellere Sachen und sucht sich auch speziellere Angebote raus. Es gibt nicht mehr dieses eine Familie. Julian, hörst du mir zu?
Ja, ja.
Look at me when I talk to you.
Ja, weil...
Yeah, look at me when I talk to you. I am trying to explain.
Entschuldigung.
Ja. Das, man hat jetzt gerade im Netz viel mehr Auswahl und kann sich halt was rausholen. Also das... eine Sendung alles anbietet und alles abdeckt, das ist halt so nicht mehr heutzutage möglich.
Das wird es vermutlich auch in Zukunft wirklich nicht mehr geben, da gebe ich dir komplett recht. Dieses nonlineare Fernsehen und so wird zunehmen, aber so eine große Samstagabendshow, ich glaube, wenn die wirklich immer noch kommt, dann einmal in 2 Monaten, dann funktioniert das trotzdem noch. Also diese eine große Sendung, die wird es niemals gar nicht mehr geben. So, schau dir heutzutage Schlag den Raab an oder so. Das geht ja in die gleiche Richtung so ein bisschen. Und da schaffen es die Leute ja auch noch, große Zuschauerzahlen zu bekommen. Also ich glaube, auf ganz viele von diesen Sendungen werden nicht funktionieren. Aber so eine große, das sollte es noch geben. Und da war Wetten, das auch mit prädestiniert.
Meinst du jetzt so ein Quiz mit Jörg Pilawa?
Genau das nicht.
Wie nicht? Das ist doch gut.
Die Frage ist ja jetzt nämlich wirklich, was kommt jetzt danach, wenn Wetten, das abgesetzt wird? Ich bin da etwas pessimistisch. Norbert Himmler, den wir eben gehört haben, hat auch gleich direkt danach gesagt, wir werden neue Formate für den Samstagabend suchen. Für mich klingt das fast eher wie eine Drohung, weil ich bin da mal gespannt, was da kommt. Kurz danach konnte man bei DWDL lesen, dass Norbert Himmler gesagt hat, wir würden mit Hanko sehr gern weitere Shows mit Helene Fischer im ZDF machen. Und das ist genau das, was ich nicht sehen will und was auch für mich nicht jung ist.
Da blinkt die Innovationslampe, ja.
Aber hallo, die ist schon da fast durchgebrannt bei dem Namen.
Also, was ich halt auch denke, was kommen wird, sind Quiz mit Jörg Pilawa. Jetzt kommt ja demnächst diese Quiz-Duell-Sendung mit ihm. Das sind aber alles bewährte Sachen so.
Das wird ein Renner.
Worauf ich ein bisschen hoffe ist, ich weiß gar nicht, ob man sich daran noch erinnert, es gab mal dieses Show-Up vom ZDF, wo junge Kreative aufgefordert wurden, entwickelt für uns eine Show und die beliebteste wird auch irgendwie mal in Serie gehen. Und davon hat man bis jetzt nichts mehr weiter gehört, weil das noch alles in der Planungsphase ist. Aber da könnte eventuell noch was kommen, vermute ich. Worauf hofft ihr denn so, was da noch kommen könnte?
Ich habe da gar keine, mir fehlen da die Ideen, muss ich sagen. Ich kann dem ZDF da nichts zutrauen, da irgendwie nochmal was so Revolutionäres, wie es damals Wetten, das war, in die Bahn zu werfen.
Also ich persönlich bei solchen Shows finde ich es interessant, weil man da sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Was ich aber noch weitaus interessanter fand, war die Ankündigung, dass ja dann kam, dass das ZDF zum Beispiel eine Art deutsches Breaking Bad mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bastian Pastewka gerne machen würde. Diese Richtung an sich finde ich nicht schlecht. Was mich dabei nur schon wieder sehr stark gestört hat, war, warum muss man sich jetzt wieder an so einem Konzept von Amerika orientieren und hat nicht den Mumm, doch mal wieder was Eigenes zu machen. Na, also es ist gut, dass sie sagen, wir wollen was Neues machen, aber warum dann jetzt schon wieder sich am Breaking Bad orientieren? Ja. Auch wenn es vermutlich nur als jetzt als Leitfaden genommen wurde, aber da müsste das ZDF sich einfach mehr wagen, denn die Zuschauer erwarten das ja auch und das würde funktionieren in meinen Augen.
Ja, also es ist ganz klar, warum die das machen, weil es natürlich für sie der Weg des geringsten Widerstands ist. So, ne? Das ist halt, ne, abgekupfert, ein bisschen was umgeschrieben, ein bisschen auf die Gesellschaft hier angepasst und fertig ist der Lack. Was ich ganz lustig fand, war die ganzen Leute, die sich denn daraufhin beschwert haben, wie denn nur Bastian Pastewka diese Rolle übernehmen könnte. Ja, da muss man nur mal kurz dran erinnern, welche Rolle Bryan Cranston vorher gespielt hat. Ja, das war ja genau so ein Komödiant, und den man nicht ernst nehmen konnte und der dann bei Breaking Bad ja wirklich geglänzt hat.
Das war der Vater bei Malcolm mittendrin.
Genau. Ja.
Ich finde auch, dass dieses Abkupfern an sich, finde ich nicht schlimm, wenn man sich gute Sachen abguckt. Also einfach nur zu sagen, wir übernehmen jetzt komplette Formate und machen das nach und vielleicht im schlimmsten Fall schlecht nach, ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber was man sich in Amerika abgucken kann, ist diese Entwicklung zum Beispiel hin ins Netz, dass man viel mehr guckt, dass man Sachen abrufbar macht, dass die eine Verweildauer haben im Netz und dass die vielleicht da auch als erstes zu sehen sind. Also so wie es zum Beispiel jetzt Jan Böhmermann macht mit dem Neo-Magazin, es läuft erst im Netz. Oder gestern auch Katrin Bauernfeind, wo man erst was im Netz sehen konnte und nächsten Tag war es die Ausstrahlung. Ich finde, das ist die Zukunft. Also dieses nonlineare Fernsehen, wo ich selbst bestimmen kann, wann ich was gucken kann.
Aber ist das die Zukunft nur, weil eine Sendung schon einen Tag vorher im Internet ist? Also ich finde, das ist ein bisschen plump, das als Zukunft zu verkaufen, weil da gehört jetzt auch nicht so viel zu.
Genau, es ist jetzt noch keine inhaltliche Innovation, aber es ist zumindest mal eine andere Denke, so dass man schon viel mehr von diesem linearen Platz weggeht, was ja auch völliger Quatsch ist. Also die besten Sachen ist ja immer noch so, laufen halt im Nachprogramm, wo keiner mehr guckt. Ja. Und da muss man halt viel mehr darauf achten, dass Leute sich das dann holen können, wann sie es wollen.
Also werden wir vielleicht bald einen nonlinearen Briscoe-Schneidenberg sehen im ZDF.
Das wäre, oder ein Ottmar Zittlau.
Aber ich finde, man kann noch nicht sagen, also ich bin noch nicht so pessimistisch, dass ich sagen würde, das deutsche Fernsehen ist durch.
Wie könnte man mir Geld überweisen für meinen Job, wenn ich heute hier stehen würde und sage, es ist durch?
Meine Meinung.
Absolut. Okay, ich würde sagen, wir hatten vorhin schon Helene Fischer mal kurz angesprochen. Das passt ganz gut, weil wir wollen auch ein bisschen Musik spielen in unserer Sendung und deswegen kommt jetzt für euch Helene Fischer mit Atemlos.
Yeah!
Ja, und die ganz Aufmerksamen unter euch haben es vielleicht erkannt, das war natürlich nicht Helene Fischer. Ich meine, wo kommt man da hin?
Ich wollte sagen, also die Helene Fischer würde ich mir auch im ZDF angucken.
So, da, ne? Wo kommt man da hin, wenn wir hier Helene Fischer spielen? Das war natürlich Rocks, die wunderbare Rocks mit Rocksteady.
Und dann geht's weiter mit der Kalenderwoche 15.
Kalenderwoche 15.
Habe ich doch gesagt.
7. April bis 13. April.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Dass das Internet für uns alle Neuland ist, wurde in der 15. Kalenderwoche, wenn auch auf eine völlig andere Art und Weise, sehr deutlich. Der, man hört es schon, Heartbleed-Bug wurde entdeckt und sorgte für großes Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitslücke in der Verschlüsselungssoftware OpenSSL. Man kennt das unter anderem auch von diesen HTTPS-Verbindungen. Damit konnten nämlich jetzt Angreifer durch diesen Bug von außen Daten wie Passwörter auslesen. Und davon waren etwa 2/3 aller Internetseiten betroffen. Und auch eigentlich sicher eingestufte Plattformen wie zum Beispiel Online-Shopping oder Online-Banking waren verwundbar. Also Sicherheitsexperten sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 stufen sie den Heartbleed-Bug so auf einer 11 ein. Ein echt wichtiges Ding. Und hat denn irgendjemand von euch seine Passwörter deshalb geändert?
Bei mir hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich mir denn im Anschluss an diesem Bug einen Passwortmanager heruntergeladen habe, wo ich dann quasi meine gesamten Passwörter geändert habe, und damit ich mir nicht alle aufmerken muss oder irgendwie abspeichern muss, die einfach in diesen Passwortmanager reintue und mit einem Masterpasswort quasi einen Zugriff habe auf alle Plattformen. Das ist sehr praktisch und kann ich nur empfehlen.
Wie funktioniert das? Also muss ich, macht er dann so eine
Auto-Verständigung? Genau, du wählst dann in diesem Passwortmanager die Plattform aus oder die Seite aus, und dann kriegst du automatisch Zugriff auf dein Passwort.
Also mal durchgehen. Also ich öffne jetzt meinen Explorer, dann, also meinen Firefox, ich habe ja nicht einen Explorer, ich bin ja nicht doof. öffne dann zum Beispiel Facebook, und dann muss ich diesen Manager öffnen?
Genau, den hast du im besten Fall geöffnet. Also du gibst einmal dein Masterpasswort ein und hast dann quasi Zugriff auf deine gesamten Zugriffsdaten für sämtliche Portale.
Okay, und dann doppelklicke ich in den Manager und der...
Genau, du kannst da einfach rein copy und pasten.
Okay. Ja, weil ich habe nämlich, also ich habe ja auch meine Passwörter geändert, aber so ein bisschen halbherzig, sage ich mal. Ja. Ich habe halt bei jedem Passwort halt ein Zeichen geändert. So. Also es ist sowieso immer fast das gleiche Passwort, wo dann nur so Buchstaben durch Zahlen ersetzt werden. Da ist dann statt einem I ist dann eine 1 zum Beispiel, weil das ja so ähnlich aussieht.
Also ist dein Passwort jetzt Pole 1.
Pole 1, genau, richtig. Also falls sich irgendjemand bei Facebook bei mir einloggen will, Pole 1 ist das Passwort, was man ruhig mal dreimal ausprobieren sollte, weil dann wird meins eh wieder zurückgesetzt, dann bin ich gezwungen, ein neues einzusetzen. Aber das ist natürlich irgendwie wirklich nur so halbgar. Immerhin benutze ich aber so eine relativ sicheren Passwörter, so mit Zahlen und Kombinationen und so. Zu den häufigsten Passwörtern, habe ich in dem Zusammenhang mal rausgeguckt, gehört tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Innovativ.
Völlig. Und auf Platz 2, Passwort.
Da muss man mal drauf kommen.
Scheiße. Muss ich ja meine wieder ändern.
Ich finde, einen ganz guten Trick ist, als Passwort falsch zu nehmen, weil wenn man es falsch eingibt, sagt er einem, ihr Passwort ist falsch. Das könnte man mal machen. Aber also meine Haltung, also dieses nur so halbgar da so zu ändern, hat ja auch einen Grund. Also mir ist es zum Beispiel auch einfach nicht bei bestimmten Sachen nicht wirklich wichtig, wie sehr die jetzt geschützt sind, weil ich zum Beispiel spätestens seit der NSA die Vermutung habe, dass das eh ausgelesen werden kann, wie sie es wollen. Und deshalb bin ich nicht mehr so wirklich hinterher, Sachen zu schützen, muss ich zugeben für mich.
Da gebe ich dir in dem Sinne auch recht. Also gerade auch heutzutage durch die Datenweitergabe, durch irgendwelche Anmeldungen oder so, ist mir jetzt zum Beispiel ganz ehrlich gesagt mein Facebook-Profil oder sowas jetzt nicht mehr so wichtig. Ich achte zwar noch drauf, was ich dann da wirklich veröffentliche, aber die ganz wichtigen Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die würde ich automatisch sowieso da nicht mehr drauf veröffentlichen.
Ja, das würde ich gerade sagen. Also man überlegt ja bei Facebook sowieso schon von Anfang an, was packe ich da eigentlich auf die Seite rauf, und im schlimmsten Fall kann das ja irgendjemand dann lesen, wenn er auf mein Profil und so raufkommt. Also ich würde zum Beispiel nicht meine Telefonnummer da reinschreiben, A, weil ich nicht will, dass irgendjemand auf Facebook meine Telefonnummer lesen kann.
Die was durch WhatsApp ja eh hinüber ist.
Das ist jetzt, genau, das ist ja das nächste Problem. So, aber ich würde zum Beispiel die da nicht reinschreiben, und dann will ich halt nicht, dass die irgendjemand mitkriegt, dass das jetzt über WhatsApp natürlich auch möglich ist. Hat mich auch sehr
gelaufen.
Aber Threema wollte ich auch nicht nutzen, weil er ist kein Schwein. Bringt auch nichts, ne? Ja. Das war überhaupt die besten Sachen. Die Leute, die auf Facebook gepostet haben, lass uns mal alle zu Threema gehen. Ja, schön auf Facebook posten, dass WhatsApp scheiße ist. Also das,
herrlich. Bei mir hat das dazu geführt, also diese ganze NSA-Geschichte jetzt auch, um da noch ein bisschen weiter auszuholen, dass man tatsächlich so ein bisschen auch den Spaß am Internet verliert. Ja, also während ich vorher tatsächlich gut darauf geachtet habe, was ich so von mir preisgebe, ist es mir mittlerweile ja auch egal, weil ich, wie Jan schon sagte, auch davon ausgehe, dass es wahrscheinlich eh, wenn sie wollen, alles ausgelesen werden kann. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, wenn die jetzt schon eh meine Daten haben, dann kann ich wenigstens deren Speicher benutzen und halt meinen Dropbox-Account ein bisschen aufgestockt, weil das muss ja dann nicht alles bei mir drauf liegen, wenn sie es eh lesen können.
Also es gibt wirklich nur einzelne Ausnahmen, wo es mir noch wichtig ist, und das ist zum Beispiel bei diesem Heartbleed-Ding das Online-Banking gewesen. Also da, wo es an meine Kohle geht. So Informationen über mich sind so ja halb interessant und halb wichtig, aber wenn ich
dann... Findest
du? Wenn ich dadurch...
Findest du?
Naja, also ich nehme mich halt einfach nicht wichtig, ne? Aber wenn es dann wirklich an meine Kohle geht, also dass ich die Gefahr laufe, dass mir dadurch Geld abgezogen wird, dann tut es mir schon weh. Und da bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig und bin auch wirklich enttäuscht, muss ich sagen, gerade in diesem Heartbleed-Ding, wie schlecht man informiert wurde. Also zum Beispiel von der Sparkasse, wo ich bin, habe ich nie eine Information bekommen, sind die betroffen gewesen, muss ich jetzt mal was ändern. Und das finde ich echt eine schwache Kür. Und da merkt man, dass die das anscheinend auch selber nicht wirklich wichtig nehmen.
da muss ich dir auch wieder recht geben, weil mir ist die Tragweite und die Reichweite dieses Heartbleed-Bugs erst wirklich in unserem Vorgespräch beziehungsweise in der Vorbereitung zu unserer Sendung bewusst geworden. Ich hatte das zwar nebenbei auch durch die Medien so ein bisschen mitbekommen, aber da ich jetzt auch nicht der technikaffine Mensch bin, war mir gar nicht bewusst, wie stark mich das betreffen könnte. Obwohl ich dazu jetzt auch sagen muss, ich habe, glaube ich, nur ein einziges Passwort geändert und das ist auch bei meinem Online-Banking. Und ansonsten war es mir auch wurscht, weil es mir zu viel Aufwand war, bei 24 verschiedenen Seiten meine Passwörter nochmal zu ändern und mir die dann neu einzuprägen.
Ich finde ja, dieser Bug ist einfach der optimale Zeitpunkt, um diese ganzen Sicherheitsstrukturen vielleicht nochmal zu überdenken. Passwörter sind meines Erachtens nach nicht mehr zeitgemäß und da sollte man was tun. Stichwort Two-Factor-Authentication oder Zwei-Stufen-Autorisierung, wie es, glaube ich, im Deutschen heißt. Das ist zum Beispiel eine wesentlich bessere Methode, um sich zu schützen. Was heißt diese Methode?
Gute Frage.
Ja. Du musst was wissen und du musst was haben. Das ist so die Strategie dahinter.
Was muss ich denn wissen und was muss ich denn haben?
Zum Beispiel ein Passwort wissen und ein Telefon haben.
Ja, habe ich.
Hast du, sehr gut. Ähnliches Prinzip ist das zum Beispiel schon mit der Bankkarte. Ja? Um Geld abzuheben, brauchst du deine Bankkarte und eine PIN. Ja. Das ist zum Beispiel schon Two-Factor-Authentication. Ja. Mit so Online-Portalen könnte man es halt so machen, dass man sein Passwort kennt und sich darüber einloggt und dann einen speziellen generierten Code auf sein Telefon geschickt bekommt.
So, ich gebe mein Passwort da ein.
Genau, man loggt sich quasi ein und kriegt daraufhin einen für einen bestimmten Zeitraum gültigen Code auf sein Telefon geschickt und mit diesem kann man sich dann einloggen.
Dauert aber ein bisschen, oder? Also es wäre viel aufwendiger als jetzt. Das ist, bis ich mich dann mal bei Facebook eingeloggt habe, da muss ich erst noch mein Handy rauskramen und den Code.
Ja gut, was heißt viel aufwendiger? Ein Handy hat man halt immer dabei in der Regel. Ursprünglich war das mit so Sicherheitstokens wie irgendwelchen USB-Sticks gedacht, aber den muss man halt wirklich immer dabei haben, aber die meisten Leute haben ja tatsächlich ein Smartphone immer mit sich und von daher wäre das in meinen Augen zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das wirklich auf viele Leute auch abschreckend erstmal wirkt. Also mein erster Gedanke wäre jetzt, gute Idee, aber was ist, wenn mein Telefon jetzt der Akku leer ist?
Gut, irgendwas ist
und
ja immer.
Ich eine wichtige Mail lesen muss und jetzt nicht in mein Mailfach reinkomme.
Ja, dann muss ich jedes Mal machen, wenn ich mich anmelde, muss ich da nochmal so zwei Sachen quasi machen.
Genau, zwei Stufen halt überwinden.
Sicher ist eigentlich einfach eingeloggt bleiben, wenn ich einmal drin bin, einfach drin zu bleiben. So, weil das wäre...
Immer.
Mache ich es aber wirklich immer. Ich bin eigentlich immer, wenn mir irgendjemand mal meinen Rechner klaut und den anschmeißt, ist er eigentlich überall eingeloggt.
Es geht ja nicht darum, um das eingeloggt bleiben, sondern es geht darum, um eingeloggt zu werden, um sich einzuloggen. Darum geht es ja. Ne? Wenn man einmal drin ist, dann ist es ja schön und gut, aber es geht auch darum, dass eben andere sich nicht einloggen können mit deinen Daten. Und das ist halt nur ein Passwort, kann halt leicht oder wesentlich leichter ausgelesen werden. Andere Methoden wären dann noch tatsächlich, das wäre jetzt schon ein bisschen weitgreifender und technologisch anspruchsvoller.
Sagt auch nerdy.
Ja, bisschen nerdig, ja.
Nerdy?
Setz die Brille auf oder erklärst uns, Julian.
Okay, und zwar, das ist tatsächlich ein wenig Zukunftsmusik. Apple macht das ja schon mit seinem iPhone, einen Fingerabdrucksensor, den man einfach auch vielleicht sich auf einem Laptop mit installieren kann, einrichten kann, dass ich dann einfach hier, ich habe hier so ein MacBook vor mir, einfach eine Stelle für meinen Finger vorgesehen ist, wo ich den einfach dann rauf tue und anhand eines Interfaces erkennt das Gerät und die Plattform denn, dass ich es bin und hier rein darf.
Aber Fingerabdrücke speichern fand ich, als es eingeführt wurde bei Apple, noch creepier. Also das finde ich ja auch wirklich, weil ich sag mal vor allen Dingen heutzutage dann noch in Zeiten von 3D-Druckern, wo man sich den Fingerabdruck vielleicht noch ausdrucken kann und dann irgendwo damit hausieren gehen kann.
Die Technologie muss halt so weit sein, dass man tatsächlich das sicher hinkriegt. Ja, das darf jetzt nicht, dass der CCC denn nach wenigen, ich weiß gar nicht, wie lange
das
war.
Stimmt, die haben das rausgeholt.
Genau, es war wenige Zeit nachdem dieser... Fingerabdrucksensor am iPhone veröffentlicht wurde, gleich geknackt. Das sollte natürlich, das muss schon sicher sein.
Da haben
die
genau das gemacht, ne? Der CCC hat sich das irgendwie aus diesem iPhone-Speicher irgendwie rausgeholt, diesen Fingerabdruck, und hat den dann, glaube ich, auch so Art ausgedruckt und dann konnten die Spuren hinterlassen auf Dingen, die halt, zum Beispiel...
Ja, genau, der Grund ist einfach, es ging wohl nicht tief genug, dieser Fingerabdruck, in die tief genug Hautschichten, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel Unfug erzählen.
Ja, dann setz die Brille mal wieder ab, Julian.
Genau.
Aber danke.
Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass da eine gewisse Diskrepanz dann zwischen den Erwartungen der Leuten, die Erwartungen der Leute ist, wenn es dann darum geht, sie haben ja heute schon Probleme, ihre Daten freiwillig rauszugeben.
Genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann halt wirklich protestieren, wenn es heißt, okay, ihr müsst dann halt euren Fingerabdruck dahin geben. Also das ist ein kleines Paradoxon, ja. So, wenn ich das jetzt höre.
Genau, aber gut, dass du sagst, Flori, aber da ist wieder so meine Denkweise, ja, das muss jetzt nicht die der meisten Leute sein, aber meine Denkweise ist da halt wieder auch, sie werden wahrscheinlich, wenn sie wollen, eh alles haben. Und von daher, why not?
Leider Gottes ist man wirklich an diesem Punkt angelangt, wie wir jetzt auch schon zu dritt
fast traurig. Schon wieder. Man resigniert einfach.
Resignieren wir und bringen dieses Thema zum Ende.
Genau, um einfach ein bisschen Fahrt aus dieser Diskussion rauszunehmen, spielen wir jetzt den Hamburger Rapper Slowy mit Irgendwo.
Wo? Irgendwo?
Ja, irgendwo.
Ach so.
Hier? Guck mal, muss irgendwo sein da.
Rainer, fahr ab.
Slowy mit Irgendwo. Alle Lieder, die wir heute spielen, sind natürlich auch nochmal in den Shownotes nachzulesen, die wir auf der Detektor FM Homepage veröffentlichen. Und wir machen jetzt weiter mit der Kalenderwoche 16 und dieser Jingle übrigens wurde eingesprochen von der Synchronstimme von Angelina Jolie, ihrer Adoptivtochter.
Kalenderwoche 16. 14. April bis 20. April.
Das ist das Schönste, was ich je gehört habe.
Am 14. April, also am Montag, gab es einen Shitstorm auf diversen Facebook-Seiten der Öffentlich-Rechtlichen, aber auch von der Süddeutschen zum Beispiel oder dem Deutschlandfunk. Und die Urheber dieses Shitstorms waren vermeintlich Demonstranten, die sich zu der Zeit seit einigen Wochen schon zu Montagsdemonstrationen getroffen haben und die wieder haben aufleben lassen. Das ist ja eigentlich ein altes Relikt, sage ich mal, aus den 89er-Zeiten zur Wendezeit. Und viele haben von diesen Montagsdemonstrationen vielleicht noch gar nicht so viel mitbekommen, denn es wurde darüber auch sehr wenig berichtet. Und genau das ist auch einer der Vorwürfe, die dieser Shitstorm den Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat oder den Sendern gemacht hat. Denn ihr Argument ist, diese Demonstrationen sind in vielen Städten aufgekommen und die Zahl der Demonstranten ist von Woche zu Woche gewachsen, von 100 bis auf 1000 Leute, die da mitgemacht haben.
Genau, bevor wir da tiefer ins Thema gehen, die erste Frage, die sich mir da gestellt hat, als dieses Thema so aufgeploppt ist, ist ganz einfach, wie kommt das? Wie kommt das, dass sich auf einmal so viele Leute gegen die Medien wenden? Was ist da passiert? Was habt ihr da für Theorien?
Also ich glaube, das hat stark mit dem Internet und den Verbreitungsmöglichkeiten heute im Internet zu tun. Denn wenn man sich da mal ein bisschen eingelesen hat, wurden diese ganzen Montagsdemos, die sich ja selber als sogenannte Friedensmahnwachen oder Frieden für Europa-Demos titulieren lassen, übers Internet organisiert. Und da ist vermutlich heutzutage eine viel größere Reichweite gegeben, als das noch vor ein paar Jahren möglich war. Und was da auch noch mit reinspielt, ist ganz einfach der Fakt, dass sich das alles gut anhört, Frieden für Europa jetzt und Friedensmahnwache. Und viele Leute denken, es kann nicht schlecht sein, für den Frieden gegen den Krieg zu demonstrieren. Und dahinter sehen die dann nicht vermeintliche Gefahren, wo wir vermutlich gleich nochmal drauf eingehen könnten, und sehen halt nur das Positive in diesen Demos und fühlen sich da sehr schnell angesprochen.
Also ich kann es mir auch noch nicht wirklich ganz erklären, wie das so eine Eigendynamik bekommen hat. Ich kann es einerseits wie Flo auch damit erklären, dass viele Forderungen, sage ich mal, sehr populistisch waren und auch sehr einleuchtend waren. Also dieses ganze öffentlich-rechtliche Gebashing, auch was Gebührenzahlen angeht und so. Und dann gibt es wieder Zwangsabgabe und so, wird dann wieder genannt. Das sind natürlich Sachen, auf die Leute sehr schnell einsteigen. Das kann ich mir schon vorstellen und dass sie da gern mitmachen. Was mich nur gewundert hat, ist, dass da auch einige Forderungen und Aussagen dabei waren, die eigentlich gar nicht so mainstreamig sind. Da wurden Thematiken angesprochen, mit denen die Leute eigentlich gar nicht normalerweise so viel zu tun haben. Und auf einmal werden die halt mitgetragen in so einer Debatte. Und eine von diesen Aussagen kam auch von Ken Jebsen, einem ehemaligen Fritz-Moderator, der sich jetzt bei KenFM, seiner eigenen Online-Plattform, so geäußert hat hier.
Es vergeht kein Tag, an dem nicht in irgendeiner führenden Gazette, irgendeiner führenden Radiostation oder irgendeiner meinungsbildenden TV-Nachrichtensendung nicht ausführlich über die Interessen Israels gesprochen wird.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, Israel ist jetzt nicht so mein Top-Thema gewesen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass von den tausenden Leuten, die da auf den Straßen sind, dass die das so im Hinterkopf haben. Aber um genau solche Sachen geht es ja im Moment da gerade.
Dafür können diese Montagsdemonstrationen dann halt missbraucht werden, sozusagen, dass die Leute nicht jetzt da hingehen, um um es populistisch zu sagen, gegen Israel zu demonstrieren, sondern da fallen dann halt solche Worthülsen während den Reden und augenscheinlich geht es halt um Frieden und es geht ja vorsätzlich hier um die Krise in der Ukraine und dabei werden dann halt aber solche Wortphrasen eingestreut und das macht das dann halt so gefährlich, bin ich der Meinung.
Okay, ich habe da eine etwas andere Theorie. Wie Flori gerade schon sagte, es ging ja, also so ein bisschen der Auslöser war ja diese Ukraine-Krise, das Verhalten von Russland, EU, USA. Und ich bin der Meinung, also die Medien wundern sich jetzt alle, wo kommt das her, was ist da los und wie kann das sein? Meine Theorie ist ganz einfach Presseversagen. Ich finde dort, die Presse hat größtenteils es versäumt, die ganzen Geschichten richtig einzuordnen. Das ist, finde ich, etwas, was man immer wieder beobachten kann. Es ist dort teilweise, herrscht dort wirklich eine sehr einseitige Berichterstattung. Ich möchte mich jetzt auf keinen Fall den Verschwörungstheoretiker anhängen. Da möchte ich mich gleich von distanzieren. Aber dennoch finde ich, dass die Berichterstattung einfach nicht ausgeglichen genug war. Sicherlich gibt es in Russland viel zu kritisieren. Aber auch es ist auch nicht alles so überdramatisch schlimm. Und wenn man dann immer hört, Putin der Böse, Putin der Diktator, droht neuer Krieg etc. Da braucht man sich halt nicht wundern, wenn dann Leute sagen, das ist jetzt aber sehr einseitig berichtet. Und ich finde, da hat man, muss man sich den Schuh auch selber ein Stück weit anziehen, dass das denn allerdings jetzt so ausartet und denn, was heißt ausartet, aber sich natürlich noch sämtliche Strömungen damit einfinden und jeder Hinz und Kunst da meint, er müsste sich da jetzt anschließen. Und genau, das ist ja dann natürlich sehr fragwürdig, ja. Generell diese ganze Strömung ist ja mittlerweile sehr unübersichtlich, sodass man sich einfach mal fragen müsste, was wollen die jetzt eigentlich?
Ich fand eigentlich auch, dass die, also du hast völlig richtig gesagt, dass bemängelt wird, also einer, weil du gerade gefragt hast, was wollen die eigentlich, eine der Sachen ist ja, dass sie sagen, dass die Medien sehr einseitig berichten. Ich finde nur die Reaktion von den Leuten dann halt interessant, dass die nämlich genau mit solcher Einseitigkeit auch wieder reagieren. Absolut. Dass sie genau das Gegenteil, also auch sehr schwarz-weiß-Denken vermitteln und eben auch nicht diese Differenzierung an den Tag legen.
Ja. Obwohl man dabei auch sagen muss, gerade dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist dann auch auf eine sehr einfache Weise runtergebrochen. Also da fallen sehr oft dann viele Schlagwörter, die sich sehr gut anhören, die sehr einfach zu verstehen sind, aber die halt auch extrem viel bedeuten können. Ja. Also es gab zum Beispiel auf einer Seite, gut, das ist publikative.org, das sage ich jetzt einfach mal, weil ich es daher habe, wo der Autor auch gesagt hat, dass besonders auffällig ist, dass diese ganzen Demonstrationen eindeutig für ihn anti-westlich, diffus antikapitalistisch und fortschrittsfeindlich sind. Und das sind vermutlich so, gerade wenn es jetzt antikapitalistisch heißt, das sind halt Sachen, da wissen viele nicht groß, was dahinter steht, aber es hört sich erstmal gut an, weil du dich dafür für die, ich drück's jetzt einfach mal aus, für die Armen einsetzt und gegen die Reichen da oben. Und da steckt halt aber viel mehr dahinter, was differenziert werden muss, was dabei aber auf diesen Demos leider Gottes nicht passiert.
Ja, was ich halt auch wirklich nicht verstehen kann, ist, dass die Leute diese Reden hören, also Leute von Reden von Leuten wie zum Beispiel Andreas Popp hören, der früher stellvertretender Vorsitzender der Piraten mal war und heute zum Beispiel die Ansicht vertritt, das Deutsche Reich sei von den Alliierten annektiert worden und eigentlich noch bis heute gelten würde und er spricht dann immer vom Deutschen Reich und so und dass er dann solche Sachen hier sagt auf den Reden.
Wozu rufe ich auf? Erstens, ganz klar, Medienboykott der Mainstream-Medien. Zweiter Aufruf.
Gott.
Boykott der Wahlen. Ihr werdet für blöd verkauft. Da gibt es die Roten und die Gelben und die Ampel. Ja, sag mal, sind wir hier bei der Sendung mit der Maus? Es geht hier um Krieg und Frieden.
Das stimmt, sie werden für blöd verkauft, aber von ihm. Und da verstehe ich nicht, dass die Leute da nicht reagieren können, wie zum Beispiel, also auch wie andere Gleichgesinnte von dem Pop sozusagen.
Nein, 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 nein.
Das wäre die einzig richtige Reaktion darauf, dass man da nicht beklatscht, sondern dass man, wie sie es selber sagen, dass man da mal hinterfragt und guckt, was will dieser Mann eigentlich und führt das zu irgendwas. Und da sind ja wirklich verschiedenste Sachen, die da in dieser Demonstration mit angesprochen werden. Also gibt es auch noch diese Verschwörungstheoretiker, die mit ihren Chemtrails kommen. Ja, das
sind die allerbesten.
Dass diese Kondensstreifen, die man oben im Himmel sieht, dass das Reste von chemischen...
Dass da Gift mit versprüht wird.
Ja, genau. Genau. Das sind solche Theorien im Umlauf und...
Auch gut, wenn ich dich da unterbrechen muss, auch gut, nenn noch die Truther.
Was das?
Die sagen, 11. September wurde natürlich alles von den USA inszeniert. Auch, also tut mir leid. Und deswegen kann man diese Strömung als solches insgesamt, finde ich, nicht ernst nehmen, weil da einfach so viele, Spinner dabei sind. Deswegen hat diese... haben die einfach keine Glaubwürdigkeit für mich.
Sehr, sehr viele Trittbrettfahrer dabei, von denen sich meiner Meinung nach zu wenig distanziert wird. Also
genau.
Im Gegenteil, man macht sich gemein mit denen und sagt, naja, wir sind ja irgendwie alle für Frieden und deshalb ist uns das erstmal egal, was die da eigentlich im Konkreten sagen. Hauptsache, wir sind viele Leute und wir stehen für die Sache ein. Und da muss ich sagen, das ist irgendwie der falsche Weg. Und es gibt ja auch zum Beispiel diesen Vorwurf, dass sehr viele Rechte da mit dabei sind und sich da diese Strömung unterwandert haben. Ich fand, das kam gerade sehr gut zur Aussprache, wenn man sich mal die Facebook-Kommentare angeguckt hat, die so im Rahmen der Montagsdemonstration gefallen sind. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Ihr könnt ja einfach mal gucken. Es gab von Extra 3 ein wunderbares Rechtspopulisten-Bingo. Wenn ihr das mal einfach raussucht, da sind okay. So ein paar Begriffe dabei, die so in diesem Rahmen relativ häufig fallen und dann streicht doch mal einfach ab. Also da gibt es so Sachen wie Gutmenschen oder wenn Zensur fällt oder ich habe ja überhaupt nichts gegen Ausländer, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass wir es da mit solchen Rechtspopulisten zu tun haben. Ein Kommentar, der kam, war: Ich glaube, vielen hier ist immer noch nicht klar, wie die Illuminaten ihren Plan von der neuen Weltordnung erreichen wollen. Macht euch nichts vor, der dritte Weltkrieg steht direkt vor der Tür. Das kann man ja auch in verschiedenen Sachen lesen, muss ich mal dazu sagen. Und ist schon bis in die letzten Details geplant. Der Auslöser dieses Krieges wird in der Ukraine sein. Ein Kommentar, der nächste. Ey Leute, wir brauchen für unsere Mahnwachen Rabbiner. Wenn mindestens ein Rabbi mal eine Rede hält und diese veröffentlicht wird, dann hätten wir vielleicht wieder etwas Boden gut gemacht.
Der Quotenrabbi, großartig.
Ja. Und dann sogar von dieser Fake-Anonymous-Seite muss man ja dazu sagen, Anonymous selbst hat sich ja schon da distanziert davon, auf Facebook gepostet, Zwischenruf, was war das für eine wilde Woche? Die fettgefressene Journalie hat endlich ihre hässliche Fratze gezeigt.
Bingo! Oh Mann!
Können wir an der Stelle schon aufhören. Es spricht wirklich ein relativ eindeutiges Bild, dass da Leute dabei sind, die, ja, wie gesagt, einfach auf diesen Zug aufgesprungen sind, auf diese eigentlich nette Idee einer friedlichen oder einer Friedensdemonstration aufgesprungen sind, das jetzt missbrauchen und sich da leider wirklich zu wenig Leute davon distanzieren.
Genau.
Aber ich glaube, jetzt nur nochmal, um da eine Art kleines Schlusswort zu setzen, das ist ein sehr schwieriges Thema und auch wir können uns da, glaube ich, jetzt nicht groß erlauben, das auch komplett schwarz-weiß zu sehen. Wir selber haben uns da jetzt natürlich in Vorbereitung zu eingelesen, haben da sehr viele Hintergrundinformationen noch zu herausgefunden. Aber für Leute, die sich damit nicht so stark beschäftigen, denen kann man vermutlich auch erstmal keinen großen Vorwurf machen, dass die dann im ersten Moment nicht hinterblicken können. Also wir wollen da die Leute jetzt nicht verteufeln oder so. Ich glaube, das kann man jetzt nicht sagen. Also das große Publikum. Aber was wir damit aussagen wollen, ist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass man da immer so ein bisschen hinter den Vorhang gucken sollte.
Auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Also wie gesagt, diese Vorwürfe der Demonstranten, wie Julian es am Anfang gesagt hat, seine Theorie, dass da schon was dran ist, dass da relativ einseitig berichtet wird, kann man so sehen. Und genauso muss man aber auch sehen, dass jetzt halt, wie ich schon gesagt habe, die Demonstranten auch relativ einseitig sind und da auch dabei der ein oder andere Unfug vermittelt wird.
Ich muss da noch auf meine Theorie nochmal was zurückführen. Und zwar, es gab ja auch durchaus Berichte, die sich damit wesentlich von wesentlich mehr Seiten beleuchtet haben. Ja, in der FAZ war ein Essay, der das sehr ausführlich beschrieben hat, auch Russlands Sicht, dass man sich da ein bisschen hineinversetzen kann. Die gab es schon, nur halt der hauptsächliche Tenor, der war halt so im Sinne von Russland böse, EU, USA gut. Und das ist halt auch nicht immer richtig.
Korrekt. Mit dem folgenden Lied wollen wir uns vor einem Thema verbeugen, das es leider nicht geschafft hat in die Sendung. Wir wollen ihm aber trotzdem Tribut zollen. Es geht um die Krim-Krise. Unserer Meinung nach kein spezifisches April-Thema. Es ist ja eher so ein dauerhafter Konflikt. Aber im Rahmen der Krim-Krise spielen wir jetzt ein Lied von den Cold War Kids. Cold War Kids, Miracle Mile. Und hat von euch einer vielleicht mal 6 Batterien für das nächste Thema? Wir müssten mal kurz raussuchen und spiel schon mal den Jingle.
Kalenderwoche 17. 21. April bis 27. April.
Ah, noch rechtzeitig gefunden. In der Kalenderwoche 17 wurde der Gameboy 25 Jahre alt. Und wirklich meine erste Erinnerung, die ich damit hatte, war, man brauchte verdammt nochmal 6 Batterien für einen Gameboy. Was für 6. ein Energieschlucker. Hinten, doch, du hattest, es waren 3 übereinander.
Also 4, oder?
Nee, es waren wenigstens 6 waren es.
Nee. Es waren auf 4 nebeneinander.
Es war so ein richtig breites Fach, was man hinten öffnen musste.
Mit 4 Batterien.
Aber dann sind es 8, meinst du sogar?
Nee.
Waren es übereinander liegende Batterien.
Einigen wir uns auf mehrere.
Das werden wir in den Shownotes noch feiern, wer hier recht hatte. Ich bin für 4 und bin mir fast sicher, dass es so ist.
Und ich bin mir relativ sicher, dass es 6 waren. Also es war, man muss wirklich mal sagen, als der Game Boy damals rausgekommen ist, er war technisch nicht gerade auf dem besten Stand. Also da war noch viel Arbeit dran zu machen. Also wenn man mal bedenkt, wie klein dieses Display war. Monochrom, es waren halt nur schwarz, also nicht mal mehr schwarz-weiß, das war ja halt so Grautöne halt. Und es war sehr pixelig und trotzdem hat man das Ding gefeiert.
Ich wollte gerade sagen, wo du das jetzt schon wieder beschreibst und nur vom Beschreiben her fängt mein Herz wieder an zu klopfen.
Auf jeden Fall. Aber man muss halt auch sehen, in welcher Zeit dieser Game Boy eine Rolle gespielt hat. Ja? 25 Jahre geworden, wenn wir das mal zurückrechnen.
89, ja.
Was war da sonst so? Also von daher fand ich das schon State of the Art.
Von den Spielen her war da wirklich nicht viel. Ja. Und ich weiß gar nicht, also ich bin 87 geworden, muss ein bisschen gedauert haben, bis ich mal den ersten Game Boy hatte. Und meiner war auch nicht der graue, das war, glaube ich, der allererste Game Boy.
Genau.
Habe ich letztens gesehen, war so ein grauer. Ja. Ich hatte inzwischen schon einen grünen Game Boy gehabt.
Das war dann aber nicht der Game Boy Color, ne?
Nein, das war noch kein Game Boy Color. Das war einfach nur ein coloriger Game Boy.
Hattest du auch einen grünen, Julian?
Ich hatte erst den grauen und der ist dann kaputt gegangen und dann hatte ich tatsächlich...
Das Ding geht kaputt?
Grün. Ja,
man hat, es gibt doch im Internet kaputt. So Bilder wie so ein... es gibt ein Nintendo-Museum in New York und da ist ein verbrannter Game Boy ausgestellt, der aber immer noch funktioniert. Stark. Den man immer noch anmachen kann. Das ist ein bisschen so das Nokia aus den 90ern quasi.
Ja.
Aber mit dem Game Boy verbindet man doch wirklich... zumindest unsere Generation heutzutage wirklich nur super Erinnerungen dran, oder?
Auf jeden Fall.
Da hat man doch so viele schöne Spiele, auch wenn sie simpel waren. Sie haben halt einfach so gut funktioniert. Die kannst du doch heute auch immer noch spielen.
Es war vor allen Dingen die erste tragbare Spielekonsole. Das ist ja wirklich das, du konntest das überall spielen, wenn du mit den Eltern im Auto unterwegs warst, zack, das Ding rausgeholt und irgendwie die Zeit totgeschlagen. Das war schon zu damaliger Zeit wirklich ein Highlight.
Und du konntest mit mehreren spielen, wenn du so ein Verbindungskabel hattest.
Oh ja, dieses Link-Kabel hieß das, glaube ich. Ne?
Hatte ich leider nie. Ich musste immer alleine spielen. Es gab auch nicht mehr so viele Spiele, die man zu zweit spielen konnte.
Und später kam dann nachher noch diese komische Kamera raus, wo man dann angeblich noch Fotos schießen konnte und die dann sogar noch mit einem Mini-Drucker ausdrucken konnte. Ich wollte das immer haben, habe es nie bekommen. Genau. Und heute, danke Mama und Papa, dass ihr mir nicht so einen Schwachsinn geschenkt habt.
Kannst du dir vorstellen, wie scheiße das ausgesehen haben muss? Also sowohl die Bildqualität muss doch schon scheiße gewesen sein. Und doch, der Ausdruck muss doch so pixelig gewesen sein.
Aber du wärst stolz wie Bolle gewesen.
Aber wo du gerade Bildqualität sagst, ich hatte tatsächlich so einen Adapter für den Super Nintendo, dass man seine Gameboy-Spiele über den Super Nintendo spielen konnte und dann so ein bisschen mehr Farbe und so ein bisschen größerer Bildschirm, ein bisschen mehr fancy. Das war schon auch nicht schlecht.
Ich habe den größeren Bildschirm durch eine Lupe
imitiert
quasi. Also man hat einfach eine Lupe
Licht
drüber gesetzt.
Herrlich.
Mit Licht. Und dadurch war der Bildschirm ein bisschen größer und es war alles ein bisschen schöner und das war schon ein feines Ding.
Ich glaube, du kannst heutzutage auch unseren
Fight a real fighter! Fight somebody that wanna win, man!
Oh, nee. Ja, das ist Shannon Blitz, der ist gerade überall und nervt einfach natürlich.
Ruhig.
Shannon, Shannon, zieh das T-Shirt wieder an, also sorry. Der ist jetzt einfach gerade, weg mit dem, wirklich raus. Also, nervt gerade, ist war letztens beim Klitschko da schon gewesen, macht irgendwie auf dicke Hose.
So ein Dödel. So ein
Idiot, ja. Wir waren gerade so schön in unseren Erinnerungen. Ich habe auch mal einen Sound mitgebracht von dem Spiel, was ich, ich glaube sogar als erstes gespielt habe, was zu meinen ersten Spielen gehört. Vielleicht erkennt ihr es ja. Es dauert ein bisschen, aber gleich erkennt man es.
Ja.
Das ist halt noch so, das Menü.
Das könnte jetzt jedes Spiel sein.
Jetzt geht's aber.
Oh, ja.
Scheiße.
Ja. Warte. Das ist...
Jetzt ist es schon ein bisschen wieder speziell, aber es waren...
Jetzt bin ich aber wirklich drauf gekommen. Dün, 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 dün.
Ah ja, das, ist
das sind die Flintstones.
Flintstones, genau. Die Feuersteins.
Ich finde schön, dass man auch immer noch hört, wie man... Da musste man immer so Axte werfen und... das war das Letzte. Und dann konnte man auch mit diesem Auto fahren von den Flintstones. Das war ein spezielles Level, wo man mit dem Auto fahren konnte. Das fand ich immer sehr schön. Und man konnte den Dino reiten. Das war ja auch so... Das war schon...
Könnte man auch Barney spielen? Barney Geröllheim?
Nee, leider nicht. Das ging mir damals auch mal so, dass Barney eigentlich der eigentliche Held von dieser Serie war. So Fred Feuerstein war halt immer halt so der Hauptcharakter, aber Barney war der eigentliche Held, ja.
Großartig. Ich habe ja, was für ein Zufall, ich habe ja auch von einem meiner Lieblingsspiele von damals
als hätten wir es abgesprochen.
Musik mitgebracht und lass uns einfach mal reinhören.
Feinste 8-Bit-Sounds.
Genau, die beste 8-Bit-Musik, die es geben tut.
Okay, bin gespannt.
Wo geben tut. Das ist Chip und Chap, ist es nicht?
DuckTales!
Ja, das ist es. DuckTales, sehr schön. Sehr schön. Das gab es, Game Boy Spiel.
Hab ich auch damals gespielt.
Und ich muss sagen, das Spiel war gar nicht so grandios, Aber wirklich, mich hat damals nur die Musik so extrem gerissen. Ich fand das, ich habe mich immer mega gefreut, wenn dieser Gameboy, man war ja eh immer, okay, kommt jetzt das gesamte Nintendo-Zeichen oder nur ein schwarzer Balken? Und dann kam das Nintendo-Zeichen und dann ging diese Musik los. Das war ein Traum als Kind.
Ich glaube, man hat bei den DuckTales Dagobert Duck gespielt und der, ich weiß nur noch, dass man immer auf so einem Stock hüpfen musste. Genau. Der hatte so einen Gehstock, auf dem man ist man immer so.
Jetzt klickt was.
Hin und her gesprungen. Okay. Das war, war ein sehr schönes Spiel. Doch, habe ich auch, gehört auch zu meinen ersten.
Okay, ich habe ein bisschen was Schwieriges mitgebracht. Während eure beiden ja so von der eine prägende Titelmelodie hatte, habe ich einfach aber die Musik von dem Spiel, was mich wirklich geprägt hat. Ich hoffe, ihr lacht mich nicht dafür aus, aber ich spiele das einfach mal an. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber die Leute, die es kennen, die werden gerade. Also, wenn man es nicht gespielt hat, dann weiß man es auch nicht.
Ist es F-Zero?
Ah, nicht schlecht, aber nein, das ist nicht.
Das ist kein Rennspiel auch.
Nein.
Ist es Metroid?
Nein, auch nicht. Aber Metroid war auch großartig.
Mega Man?
Jetzt wird es vielleicht ein bisschen. Mega. Es könnte eigentlich alles sein, diese 8-Bit-Musik.
Oh, ja, warte. Dieser Sound ist, glaube ich, aus dem Kampf.
Oh,
von den Pokémon.
Oh, ja. Jackpot,
aber
sehr
nur,
gut.
Aber auch nur an diesen Kampfgeräuschen erkannt.
Das war Pokémon?
Ja.
Die Kampfmusik ist nicht so prägend, aber diese Geräusche, wenn man diese Attacken macht, die sind doch relativ prägend. Ja, Pokémon habe ich auch gespielt. Und ich hatte irgendwann mal dann wirklich einen Ohrwurm von dem Lied in der Form, dass, wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, trotzdem immer noch die Musik gehört habe. Ja. Auch wenn der Gameboy schon längst nicht mehr an war.
Genau. Und wo wir vorhin bei dem Link-Kabel waren, ich hatte damals die rote Edition und ein Kumpel von mir die blaue. Und da haben wir es wirklich immer getroffen und die Pokémons ausgetauscht, um wirklich alle 150 zu kriegen. Ich habe es aber nie geschafft.
Gab es nicht 151?
Ja, das war irgendwie so ein komischer Cheat oder was weiß ich. Aber ja, ich wollte es einfach nur durchspielen, denn irgendwann war ich dann glücklich. Und zufrieden.
So wunderschön. Wir sollten jetzt eigentlich alle unsere Gameboys mal wieder raussuchen, so ein Linkkabel bei eBay ersteigen und einfach mal so eine
Gameboy. Ich hab meinen noch da. Ich weiß genau, wo er liegt.
Dann können wir so eine Gameboy-LAN-Party spielen vielleicht. Das wäre uns dann noch was. Also, wir können noch mal ein bisschen austauschen.
Der Abend ist gelaufen heute.
Ja. Wir wissen auf jeden Fall, was wir jetzt hier nach der Sendung machen werden. Wir würden uns freuen, weil die Sendung jetzt nämlich zu Ende geht, wenn ihr nach der Sendung ein bisschen Feedback hinterlasst, wie euch die Sendung gefallen hat. Es war ja unsere Premierensendung, unsere erste Sendung. Wir würden gerne weitermachen, würden aber auch gerne wissen, wie hat es euch denn gefallen und können wir vielleicht noch ein paar Sachen besser machen? Sicherlich. Und,
ja, doch.
Also, marginal.
Ja, wir sind ja doch offen für Vorschläge.
Absolut.
Schreibt doch ein bisschen was auf die Detektor FM Facebook-Seite oder auch auf die Homepage. Wir werden das dann durchlesen und auf der Homepage werdet ihr, wie vorhin auch schon gesagt, Shownotes finden. Also alles, was wir hier so besprochen haben, was wir so in Vorbereitung gelesen haben, wird es nochmal verlinkt geben, damit ihr euch auch selber noch ein bisschen einlesen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, startet wenigstens eine Petition.
Mindestens.
Ja, das wäre.
Doch, darauf werden wir uns wirklich drüber freuen.
Da würde, glaube ich, auch Markus Lanz für unterschreiben.
Wow. Dafür.
Wir verabschieden uns vielleicht bis zum nächsten Mal. Freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und reiten jetzt ins Ziel rein.
So wird es sein. Denn danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.